Schön, dass du da seid. Frohes neues Jahr. Wer hat eigentlich von euch irgendwann einmal ein Neujahrs, wie sagt man, also zum neuen Jahr etwas Neues machen wollen oder irgendwas, ein Neuanfang fürs neue Jahr? Gott sei Dank ist Gott ein Gott der Neuanfänge. Glaube ich, da fangen wir an. Es gibt nie eine perfekte Zeit, um etwas neu anzufangen oder das Leben umzukrempeln. Die beste Zeit ist eigentlich jetzt, heute. Und die Predigt geht eigentlich darum, dass wir für das neue Jahr auch immer wieder einen Neuanfang machen können. Und viele Leute, die machen sich Neujahrsvorsätze. Und hier habe ich in der nächsten Folie die am meisten gemacht werden bis zu den weniger. Also die meisten Leute wollen Stress vermeiden fürs neue Jahr und so weiter. Dann die Liste nach unten. Manche wollen aufhören zum Rauchen oder regelmäßig ins Fitnessstudio gehen oder Diät einhalten, bis sie 15 Kilo abgenommen haben oder nicht so viel Alkohol trinken oder vielleicht jeden Tag gehen, spazieren gehen oder zeitig ins Bett gehen, damit man besser schläft und mehr schläft oder die Schulden abzahlen oder vielleicht weniger am Computer oder am Fernseher sitzen oder ein weiter studieren, ein Buch schreiben, sich irgendwie anders verbessern. Vielleicht will man mehr reisen oder mehr für sich selber tun, bessere Arbeit finden, besseren Job finden, umweltbewusster werden und so weiter und so fort. Und vielleicht habt ihr auch schon mal irgendwann so einen Neujahrsvorsatz gemacht. Und was passiert mit den meisten Neujahrsvorsätzen? Bitte? Die gehen vielleicht daneben. Oder vielleicht kann man sie sogar ein oder zwei Wochen durchziehen, aber dann irgendwie fällt man wieder zurück in das Altgewohnte. Warum funktionieren die nicht? Gute Vorsätze, circa 20% von guten Vorsätzen im neuen Jahr werden auf die Länge hin gemacht. Aber die meisten anderen sind entweder nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten verfallen. Und warum? Eben weil es 2,5 bis 8,5 Monate dauert, bis wir unser Leben erneuern können, beziehungsweise bevor wir einen Vorsatz in die Realität umsetzen und dieser dann Teil unseres normalen Lebens wird. 2,5 bis 8,5 Monate. Und die meisten von uns haben diese Ausdauer nicht. Nach 2 Monaten, wenn es nicht klappt, oder dann will ich nicht, oder ich will nicht aufstehen, oder ich will nicht ins Fitnessstudio gehen, dann verfällt unsere guten Vorsätze und das teure Fitnessstudio, die Mitgliedschaft oder die teure, Smartwatch oder sonst irgendwas, was wir investiert haben, das ist dann weg, das Geld. Leider. Der Apostel Paulus schreibt sehr viel über einen Neuanfang. Er schreibt sehr viel über den alten Menschen, der sich in den neuen Menschen verwandelt, danke. Die Erneuerung vom Alten zum neuen Menschen. Und ihr könnt ja selber lesen, da gibt es relativ viele Verse in den Briefen des Paulus, die über diesen Vorgang sprechen oder schreiben. Man hört von einer neuen Schöpfung. Man liest von einer Erneuerung immer wieder. Es wird alles erneuert. In Christus sind wir neu. Wir haben den alten Menschen abgelegt mit seinen Sünden. Wir sind jetzt neue Menschen, wir sind wiedergeboren und so weiter. Also was sagt Paulus in diesen Versen aus? Und da habe ich 3 Punkte rausgezogen. Erstens, dass diese Erneuerung, auch Wiedergeburt oder Neuschöpfung genannt wird, dass die Erneuerung nur möglich ist durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, und dass die Erneuerung nur möglich ist, wenn der Heilige Geist unser Denken erneuert, wenn unser Denken erneuert wird. Dann kann dies geschehen. Und was bedeutet die Erneuerung? Erstens, dass unser Leben nicht von Sünde geprägt werden kann. Wir können nicht ein sündiges Leben führen und uns Christen nennen. Das geht einfach nicht, weil der Heilige Geist das nicht zulässt. Und uns immer wieder anspornt, mehr nach Gottes Willen zu leben. Die Erneuerung bedeutet auch, dass wir versuchen werden, Gottes Willen auszuleben. Also als Christen, erstens können wir nicht in ein sündiges Leben verfallen und zweitens werden wir immer versuchen, den Willen Gottes erstmal zu kennen und dann diesen auch zu erfüllen in unserem Leben. Was das heißt, ist, dass wenn sich sehr schlechte Menschen bekehren, zum Christentum bekehren, dann werden sie viel Gutes tun. Ich habe euch ein paar Beispiele hier gegeben. Das sind sehr, sehr, sehr schlechte Menschen. Der erste ist Son of Sam. Vielleicht habt ihr von diesem Massenmörder gehört in den Staaten. Der letzte ist auch einer in den Staaten, ein Mafia-Boss. Also diese Leute haben sehr, sehr viel Schlechtes getan und sind zum Teil für nicht nur 6 Mörder wie Son of Sam, sondern zum Beispiel wie 15 bis 20.000 Tote in Leduc, da in für die Khmer Rouge, der auf dieses Gefängnis, also der Leiter dieses Gefängnisses war, in dem so viele Leute umgebracht wurden. Also diese Menschen sind sehr, sehr schlecht, aber sie haben sich bekehrt. Und dann sehr viel Gutes getan. Zum Beispiel, Ruiz ist jetzt Pastor in Ecuador. David Wood ist ein Apologist, ein Apologet, genau. Kang Kek Lu ist auch ein Laienpastor geworden, bevor er gestorben ist und so weiter. Also man kann nicht anders als Christ, als dass man versucht, den Willen Gottes in dem Leben auszuleben. Und ganz gleich, was du für ein Leben gehabt hast vor deiner Bekehrung, wenn du dich bekehrt hast, dann nach deiner Bekehrung wirst du auch den Willen Gottes tun wollen und wirst ihn tun. Was lehrt Paulus nicht über die Erneuerung? Die Erneuerung bedeutet nicht, dass wir keine Versuchung mehr haben. Wenn du meinst, dass du als Christ keine Versuchung mehr hast, dann wirst du immer enttäuscht werden, weil Versuchung gibt's jeden Tag. Ja. Jeden Tag ging ich in die Arbeit und musste an einem Donut Shop vorbei. Wisst ihr, was das ist? Donut Shop, wie eine Bäckerei, die nur Süßes hat. Und das war für mich eine große Versuchung. Versuchungen wird es immer, immer, immer geben. Es stimmt schon, dass der Heilige Geist uns das Verlangen gibt, den Willen Gottes zu befolgen. Aber das heißt nicht, dass wir keine Versuchung haben. Die wird es in irgendeiner Form bis an unser Lebensende geben. In deinem Leben wie auch in meinem. Wir sind nicht immun. Zweitens, diese Erneuerung bedeutet nicht, dass wir überhaupt nicht mehr sündigen. Und es ist eine Irrlehre, wenn jemand sagt, dass er nicht mehr sündigt. Diesen Todd White, der immer wieder behauptet hat, nach seiner Bekehrung nicht gelogen zu haben, nie mehr gelogen zu haben, wird von seinen Mitarbeitern als pathologischer Lügner beschrieben. Ja, wenn jemand sagt, dass er keine Sünden mehr hat oder dass er nicht mehr lügt oder dass er keine schlechten Gedanken hat, der lügt. Das geht nicht anders. Wir werden nicht sündenfrei. Das gibt's nicht. Die nächste, da werden wir ziemlich schnell durchgehen, die vermasselte evangelikale Kirche. Wisst ihr, was ich damit meine? Es gibt so viele Irrlehren in der evangelikalen Kirche, besonders in den Staaten, selbsternannte Propheten und Heiler, die weder prophetisch reden noch heilen können. Da habe ich drei Beispiele gegeben. Gehen wir zur nächsten. Es gibt also in der Kirche heute, wie schon immer, Pseudopropheten und Pseudoheiler. Und dafür gibt es im englischen wie im deutschsprachigen Raum sehr viel Christen und christliche Organisationen, die falsche Lehren aufdecken oder falsche Lehrer in der Kirche aufdecken. Also als denkender Christ soll man doch informiert sein, ob was gelehrt wird, auch biblisch ist oder nicht. Und der Vers aus Epheser 4 ist wichtig, dass wir nicht jeder Lehre nachlaufen müssen. Die Erneuerung bedeutet auch nicht, dass wir jemand anders werden, dass wir irgendwie zurückgehen können, wie der Nikodemus gemeint hat, und wieder neu geboren wird, also wieder ganz neu geboren wird. Das geht auch nicht, denn die Dinge, die uns passiert sind als Kinder und jetzt als Erwachsene, die prägen uns. Und von dieser Prägung kommen wir nicht hundertprozentig ab. Wir werden irgendwie von unserer Vergangenheit beeinflusst. Ja, wir können durch den Heiligen Geist vieles überwinden. Das stimmt hundertprozentig. Aber es stimmt auch, dass du nicht eine neue Person wirst. Das ist nicht die Erneuerung, von der die Bibel spricht. Gott ist, wie gesagt, ein Gott der Neuanfänge. Er hat am Anfang die Schöpfung gemacht, einen Neuanfang. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen, dieses Universum. Mit ihm fängt alles an. Also der Anfang der Welt ist kein Zufall, sondern Gottes Entscheidung. Dann, trotz Schuld, lässt Gott einen Neuanfang zu. Und es ist ganz gleich, wer uns da in der Bibel begegnet, ob Adam und Eva. Es gibt immer wieder einen Neuanfang, weil Gott, vergibt. Auch wenn es zum Bruch kommt. Gott gibt nicht auf, wenn Menschen versagen. Wenn du versagst, gibt Gott nicht auf. Wie kurz wäre die Bibel, wenn Gott nicht ein Gott der Neuanfänge wäre? Dann wäre es schon mit Adam und Eva geschehen, vorbei. Die Welt zur Zeit Noahs, auch ein Neuanfang. König David, der sehr Schlechtes getan hat. Und dann, wenn wir Psalm 51 lesen, sich wirklich bekehrt hat oder reuig war und wirklich sein Leben umkrempeln wollte. Und Gott vergibt ihm und gibt ihm eine zweite Chance. Und der größte Neuanfang ist überhaupt dadurch möglich, dass Gott auf die Welt kam. Also wir haben das eben Weihnachten gefeiert. Gott, Immanuel, Gott mit uns, ist auf die Welt gekommen. Und deshalb, nicht nur weil er geboren ist, aber weil er gelehrt hat, weil er Gottes Liebe gezeigt hat und weil er am Kreuz gestorben ist, was wir in Kürze zelebrieren werden, gibt es einen Neuanfang für uns. Und zweitens, weil Jesus auferstanden ist. Die Frage, die ich habe, warte mal, wo sind wir jetzt? Gehen wir mal weiter. Genau, also Menschen wurden nicht abgeschrieben, ganz gleich wer es war. Und wenn du die Geschichte von Jesus liest, dann zum Beispiel im Johannes im vierten Kapitel, die Samariterin am Brunnen, die so viele Männer gehabt hat, oder die ungenannte Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, oder der leprakranke Samariter, der ist dann der einzige von 10 Geheilten, der zurückgekommen ist und sich bei Jesus bedankt hat. Ob Zacchaeus, der betrügerische Steuereintreiber, oder ob Petrus, der ihn 3-mal verleugnet hat, oder der Kriminelle, der neben Jesus gekreuzigt wurde Und Jesus sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist das nicht cool? Diese Menschen wurden von anderen abgeschrieben. Und vielleicht fühlst du, dass dich andere Menschen abschreiben. Gott schreibt dich nicht ab. Überhaupt nicht. Ganz gleich, was in deinem Leben los ist oder ob du leidest oder ob du Depressionen hast oder ob es dir nicht gut geht. Gott schreibt dich nicht ab. Und er liebt dich genauso viel wie jeden anderen. Der größte Neuanfang wird ermöglicht, auch weil Gott den Tod in und durch Jesus besiegt hat. Auch wenn alles am Ende erscheint, wie nach Jesus Tod, wie es den Aposteln wohl gegangen ist, wo sie gemeint haben, alle ihre Träume sind vorbei. Es gibt mit Gott einen Neuanfang, sogar über den Tod hinaus. Und die Bibel, da gehen wir mal zum nächsten, genau, weil Gott in den Tod in Christus besiegte, und dann zur nächsten Folie. Und es wird einen Neuanfang nochmal geben, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Wir wissen nicht, wie genau das ausschaut, aber diesen Vers, Monika, den du gezeigt hast, der kommt von diesem Neuanfang, dieser neuen Kreatur am Ende von der Offenbarung im 21. Kapitel. Und es gibt keinen Tod, keine Krankheit, keine Trauer. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber ich weiß, es wird wunderbar sein. Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Und die Frage, die ich heute habe, ist, wie schaut's bei dir aus? Brauchst du einen Neuanfang? Vielleicht. 2026, wir sind am Anfang des Jahres, kannst du vielleicht etwas sehen in deinem Leben, was du besser tun kannst? Ich habe hier in der nächsten Folie 8 Dinge, die eigentlich bei dir und bei mir, wenn wir Christen sind, die eigentlich dazugehören, die wir machen sollten oder in unser Leben einbauen sollten, bevor wir irgendetwas anders tun. Das war für mich sehr wichtig, also als ich mir das überlegte, weil ich wollte eigentlich für 2026 ein Buch fertig schreiben, was ich vor ein paar Jahren angefangen habe. Dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich es fertig, 2026, perfekt. Und dann ist mir gekommen, eigentlich sind da gewisse Dinge in meinem Leben aus diesen 8, die sehr viel wichtiger sind für mich und die ich erstmal einbauen müsste in mein Leben, bevor ich überhaupt mit diesem Buch weitermache. Zum Beispiel, was haben wir da? Der erste, führe ein tägliches Gespräch mit Gott, auch wenn es nur ein Tischgebet ist. Sag doch bitte einmal am Tag Danke zu Gott. Mindestens einmal am Tag. Wenn wir kein dankbares Herz haben, dann können wir, ich weiß nicht, dann nehmen wir alles für selbstverständlich, die Güte Gottes und sonst alles. Einmal am Tag kannst du doch Danke sagen, auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Tischgebet ist. Zweitens, führe positive Selbstgespräche. Wir sind unsere schlimmsten Kritiker. Ich weiß das persönlich. In meiner Kindheit haben mich andere Leute fertig gemacht, aber als ich erwachsen wurde, habe ich mich selber immer fertig gemacht. Und vielleicht diese negativen Dinge, die man sich immer wieder sagt, die muss man irgendwie abschalten können. Dieses Tape, das Recording, was immer im Kopf sich wiederholt, das müssen wir abschalten. Sagen, nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht so. Dieses Lied, das wir gesungen haben, You Say, was Gott über uns aussagt, das ist wichtig. Und diese ganzen anderen negativen Dinge, die wir über uns selber sagen, die müssen wir abschalten. Die musst du abschalten. Du musst dich selber mögen. Gott liebt dich. Warum liebst du dich nicht selber? Warum bist du so hart, wenn es zu dir kommt? Lese mindestens dreimal in der Woche die Bibel, auch wenn nur für 15 Minuten. Wie kann man ein Verhältnis mit Gott haben, wenn man nicht sein Wort liest? Das ist auch etwas Wichtiges. Viertens, tu jemand etwas Gutes, mindestens einmal die Woche. Eigentlich sollte ich das überhaupt nicht sagen müssen, denn wenn der Heilige Geist in dir ist, dann tust du das. Nicht nur einmal die Woche, sondern jedes Mal, wenn du eine Möglichkeit dazu findest. Und es gibt wirklich tausende von Möglichkeiten. Ja, aber wenn man sagt, man ist Christ und man lebt nur für sich selber und seine eigene Familie, also man tut anderen Leuten überhaupt nichts Gutes, die Welt ist hier nicht besser, weil du auf dieser Welt bist, dann täuscht man sich selber über seinen Glauben. Also ich sollte das überhaupt nicht sagen müssen, dass, weil der Heilige Geist in dir lässt es ja nicht zu, dass du einfach hartherzig durchs Leben gehst. Hard-hearted, sagt man das? Hartherzig. Mit einem steinernen Herz durchs Leben geht. Das gibt's einfach nicht. Sollte es nicht geben. Ja. Wo wir Gelegenheit haben, genau. Dann, falls du schlecht schläfst, wie ich, dann überwache deinen Schlaf. Meine Tochter und ihr Mann waren hier vor kurzem und die haben so Smartwatches, die überhaupt nicht teuer sind, nicht wie vor Jahren. Also außer man will unbedingt eine Garmin Watch oder eine, was weiß ich, iPhone Watch. Aber diese Smartwatches sind ja relativ billig geworden. Und wenn du Probleme hast mit deinem Schlaf und du weißt überhaupt nicht, wie lange du schläfst, dann kauf dir so ein Ding, wenn du willst. Geh früher ins Bett. Aim for 7 hours of sleep every night. You know how many hours I slept last night to today? Not 7. Okay. Dann beweg dich mindestens 4 Tage die Woche. Das habe ich mir persönlich zum Ziel gemacht für 2026. Die nächsten 3 Monate will ich mich mindestens 4 Tage die Woche bewegen, bis es zur Angewohnheit geworden ist. Dann achtens, bring Ordnung in dein Leben. Das könnte ich mir auch zum Ziel machen. Wart ihr jemals bei mir und habt meinen Schreibtisch gesehen? Wer kennt meinen Schreibtisch? Keiner von euch. Also ist ein Saustall. Ja. Und den tue ich dann aufräumen und 2 Tage später schaut er genauso wild aus wie vorher. Aber ich habe mir gedacht, nein, das ist mein zweites Ziel, nicht mein allererstes. Also, setze dir ein einziges Ziel für die nächsten 3 Monate. Es könnte eines von diesen 8 sein, die ich eben gezeigt habe, oder es könnte ganz was anderes sein. Ein Buchstaben zum Beispiel. Oder ganz gleich, was es ist. 3-mal die Woche im Berg raufsteigen. Ja, im Winter nicht so gut, aber ist ja ganz egal. Denk drüber nach. Was ist es, das du wirklich in dein Leben in 2026 einbauen willst? Was für dich wichtig wäre? Schreib dieses Ziel auf. Das ist das Allererste. Ich habe mir das auch aufschreiben müssen, was ich jetzt machen werde und was es bedeutet, wenn ich dies durchziehe. Was bedeutet das für mich? Was für positive Wirkung hat das? Für mich persönlich, erstens, mein Blutzucker senkt sich. Ja, zweitens, ich werde mehr Energie haben. Ich werde vielleicht mehr Körpergewicht verlieren. Ich überlege mir vielleicht am Ende des Jahres, dass ich auf 70 Kilo, 155 Pounds, nicht schlecht. Das wäre mal gut. Genau, dann nimm Verantwortung für die Veränderung. Ja, der Heilige Geist hilft uns, der spricht zu uns, der gibt uns Kraft. Aber wir können eine positive Veränderung nicht jemand anders die Verantwortung geben in unserem Leben. Weder den Lebenspartner noch, was weiß ich, Eltern, Gott, genetische Veranlagung, Lebenssituation. Die sind nicht für deine Handlungen und deine Entscheidungen zuständig. Du bist dafür zuständig, also nimm die Verantwortung. Drittens, schreib dir auf, genau was du tun musst, um deinen Neuanfang in die Realität umzusetzen. Musst du etwas organisieren, vorbereiten. Ich habe mir gesagt, was tue ich jetzt? Ich will viermal die Woche was Sport treiben irgendwie. Jetzt habe ich eine Rowing Machine, ein Rudergerät, habe es mir ins Wohnzimmer gesetzt. Das sitzt seit gestern, vorgestern dort. Gestern habe ich das erste Mal gerudert. Und das werde ich jetzt versuchen, viermal die Woche zu tun. Und für mich ist es Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Am Vormittag, da habe ich, das ist die beste Zeit für mich, und da werde ich das einbauen. Ja. Nimmt die Veränderung Zeit in Anspruch, dann setzt dir die Termine in deinen Kalender. Das habe ich jetzt bei mir auch gemacht. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, morgen steht jetzt in meinem Kalender, das wird ja immer aufgerufen und hier steht es dann auch, dass ich mich bewegen muss. Falls du einen Rückschlag hast, sieh dies nicht als Grund zum Aufgeben, sondern als ganz normal in diesem Prozess etwas Neues anzufangen, was Neues einzubauen in deinem Leben. Der Rückschlag, im Englischen sagen wir, it's just a speed bump along life's highway. It is insignificant. Yes, it's a setback, but it doesn't matter. Keep going. A speed bump in life's highway. Genau. Wir sind fast am Ende. Halleluja. Fange heute oder morgen an. Das ist das Letzte. Und das geht wieder zurück auf die erste Folie. Könnt ihr euch erinnern, die beste Zeit für einen Neuanfang ist? Jetzt, genau, jetzt. Fragen zum Nachdenken. Da sind drei Fragen, die könnt ihr einmal, euch ein paar Minuten geben, um nachzudenken, ob dich irgendwas heute angesprochen hat. Und wenn ja, was war das? Brauchst du einen Neuanfang? Was wäre das Wichtigste für dich heute? Und was hält dich davon ab? Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken, dass du ein Gott der Neuanfänge bist und dass du uns die Chance gibst, immer wieder neu anzufangen. Und wir danken dir für dieses Jahr 2026 und wir beten, dass jeder von uns, wenn etwas sein sollte, was in unser Leben eingebaut werden muss oder vielleicht ausgebaut werden muss, dass Herr, dass du uns die Weisheit gibst, das zu erkennen und dann das wirklich auch umzusetzen. Und Herr, wir geben dir die Ehre. Und wir vertrauen dir, dass das auch möglich ist. Amen. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und da habe ich auch eine Folie. Das kommt jetzt aus dem Lukas-Evangelium wie aus dem ersten Korintherbrief, wo Jesus das Abendmahl einsetzt. Der Herr, Jesus, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot, und dann reichte er es rum zu den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Erinnert euch an mich, so oft ihr isst. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch. Zu der Zeit war das wahrscheinlich eine Mischung aus Wein und Wasser. Wir haben Grape Juice, Traubensaft. Das Element selber ist ja nicht so wichtig. Es ist, was es bedeutet. Der Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, welches für euch vergossen wird. Erinnert euch an mich, so oft ihr daraus trinkt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir hier tun. Denn der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, dass wir uns besinnen sollen. Ich glaube, bevor und während wir das Abendmahl feiern. Denn, so der Apostel Paulus, wenn wir das einfach gedankenlos machen oder wir sind uns nicht bewusst, was diese Elemente eigentlich, was das heißt und was es bedeutet und auf was es hindeutet, das Kreuz und was Jesus für uns getan hat und wie viel ihm das gekostet hat und was es für uns tut, dann schreibt Paulus, könnten wir auch von Gott bestraft werden. Also es ist wichtig und ich würde euch auffordern, bevor ihr vorkommt, dass ihr mal kurz besinnlich nachdenkt und betet. Ich sage jetzt ein Gebet und dann, wer gibt die Elemente aus? Ihr zwei. Super. Dann könnt ihr vielleicht schon mal nach vorne kommen und ich sage dann das ein Gebet und dann könnt ihr bitte nach vorne kommen auch. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit wir einen Neuanfang haben können mit dir. Damit unsere Sünden vergeben werden. Meine. Wir danken dir, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben, das zu zelebrieren und zu feiern. Und wir beten, dass du uns eine tiefe Dankbarkeit in unserem Herzen schenkst. Ja, Herr, wir loben dich. Amen.